Es ist mir eine große Ehre, dass ich den ersten Sonntag in dem neuen Jahr dass ich predigen darf. Und es ist mir vor allem eine Ehre, weil es das letzte Mal her sein wird. Ehre, ja. Und ich habe so lange ein bisschen um mich herum überlegt, über was ich reden möchte. Und irgendwann habe ich mir gedacht, eigentlich soll ich nicht das predigen, was mich denkt, sondern das, was der Herr vorbereitet hat. So, da habe ich mir gebetet. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht ein guter Anfang. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht nicht so schlecht. Und der Predigttitel für heute ist Österreich, das neue Ephesus? Fragezeichen. Und vielleicht, ich möchte da ein paar Parallelen darstellen. Es wird nicht nur um das gehen. Aber ich wollte jetzt, am Anfang haben wir gedacht, ich sage, ja, am Städten ist das neue Ephesus, Fragezeichen, weil Ephesus eine Stadt ist. Da haben wir gedacht, naja gut, es sind einige oder viele da, die sind nicht aus am Städten, sagen, boah, die am Städtner. Dann haben wir gedacht, Mostviertel, auch haben wir einige da, die nicht aus dem Mostviertel sind. Dann haben wir gedacht, okay, ich mache es Österreich. Es ist hoffentlich persönlich genug, aber doch ein bisschen eine weite Distanz, dass man auf andere zahlen kann. Und ich wollte jetzt aber auch nicht wirklich sagen, die westliche Welt, sondern ich wollte das trotzdem persönlich halten. Und das Wort, in das ich heute eintauchen möchte, ist 1. Johannes, das erste Kapitel, also von Kapitel 1 bis Kapitel 2, Vers 2. Und ich möchte es einfach einmal lesen, dann möchte ich ein bisschen einen Kontext schaffen und dann möchte ich in die einzelnen Verse einige und schauen, was für Wahrheit, dass sie dahinter verstecken. Und es werden heute einige Punkte sein. Ich werde nicht auf eins direkt hinsteuern, sondern wir werden einfach schauen, was dahinter steckt und was wir lernen dürfen, ganz persönlich aus diesem Text. Und ich werde aus der neuen Genfer Übersetzung lesen. Genau. Von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkündigen wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet: Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in Finsternis leben, lügen wir und unsere Verhalten stehen im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Ungerechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Ja, wir finden den Brief gegen Ende der Bibel. Er ist geschrieben worden circa 100 nach Christus, nach unserer Zeitrechnung. Und es ist ein ganz interessanter Brief. Erstens einmal, der Verfasser selber stellt sich euch nicht vor. Und da gibt es ein bisschen so ein Debate, sage ich mal, so ein bisschen eine Auseinandersetzung, wer dieser Johannes jetzt eigentlich ist, der diesen Brief schreibt. Ob es der Johannes ist, der Geliebte von Jesus, der auf seiner Brust gelegen ist, oder ob es Johannes ist, der Älteste genannt wird. Aber es spielt euch nicht wirklich eine Rolle, wer das geschrieben hat. Die Person, der Johannes, war im hohen Alter. Das Ganze spielt sich ab in Ephesus oder rund um Ephesus. Er schreibt einen Brief dort an die Gemeinde und er hat dort eine Zahl von Hauskirchen betreut und er schreibt an diese, ich weiß nicht, ob es eine bestimmte war oder allgemein an die Gemeinde in Ephesus. Und Ephesus, ich habe auf der letzten Folie ein Foto, ist in der heutigen Türkei, an der Westküste, sage ich mal. Und dann sieht man da noch Zypern ein bisschen unten und dann geht es da noch ein bisschen weiter nach unten und da kommt dann Israel und Jerusalem. Und die Distanz, die Fahrstrecke heute, da dazwischen sind 1809,89 Kilometer. Der Roland ist heute da, habe ich gesehen. Du bist vor kurzem nach Madrid gefahren. Nach Madrid sind es 2200, habe ich nachgeschaut. Das heißt, fast wie es nach Madrid, nur halt mit weniger Superchargers am Weg dorthin. Also das war eine lange Distanz. Und es war auch, also wenn wir jetzt annehmen, dass Jesus so um 35, nach unserer Zeitrechnung, um ca. 35 nach Christus aufgefahren ist, und es ist dann 100 nach Christus geschrieben worden, dann sehen wir, dass da eine Zeitspanne dazwischen ist, wo er für die nächste Generation gelebt hat. Johannes war ein alter Mann und er hat diesen Brief verfasst. Und er schreibt diesen Brief an die Epheser, an die Gemeinde in Ephesus. Sie sind gerade durch eine Krise durchgegangen, oder sie gehen gerade durch eine Krise durch. Ein Teil von der Gemeinde hat sich abgespalten und fängt an, dass sie Schwindel verbreiten, dass sie anfangen, Gerüchte zu verbreiten. Sie fangen an, dass diese Wahrheit über Jesus ein bisschen twisten. Manche sagen, hat er eh nicht wirklich gelebt, oder wenn er gelebt hat, dann war er eigentlich, war er einer der Götter, die da waren, und ist dann wieder in den Himmel aufgefahren. Also ihr Lehren haben sie verbreitet. Und wenn man sich Ephesus anschaut, Ephesus als Stadt, war Ephesus eine die bedeutendste Metropole von Kleinasien. Es war eine riesige Stadt. Sie haben eigentlich diesen Geist der späten, spätgriechischen, antiken, internationalen Kultur geatmet. Und es hat dort einen großen Tempel gegeben. Das war das Heiligtum der Artemis. Und Ephesus war mit dem eigentlich so dieser Mittelpunkt dieser östlichen Mysterienkultur oder Kulte und asiatischen Religionsausübung. Also dort war die Gemeinde und das war die Stadt, wo diese Gemeinde war und wo Johannes diesen Brief hinschreibt. Dieser Tempel zählt als einer der alten sieben Weltwunder und es hat dort verschiedene so Artemis-Feste gegeben und viele davon sind normalerweise nach einem bestimmten Punkt in irgendwelchen betrunkenen Orgien haben die geändert und war eher so zur Schaustellung von sexueller Unmoral. Die Leute sind doch hingepilgert, es war eine große Hafenstadt. Wenn ich dort angekommen sind mit dem Boot, dann war das Erste, dass sie mal zum Tempel gegangen sind, dass sie Opfergabe gegeben haben, als Dankeschön, dass sie angekommen sind. Also das war so dieser spirituelle Raum, in dem die Gemeinde dort war. Und ich finde sehr viele Parallelen zu dem, was wir heute haben. Es war so eine relative Wahrheit. Jeder hat das glauben können, was er wollen hat. Jeder ist zu dem Gott gegangen, was er wollen hat. Es hat Götter gegeben oder Götzen gegeben über bestimmte Bereiche, über das Wasser, über das Land, über eine Stadt, über einen Bereich, über eine Ernte. Es war eine Übersexualisierung. Man hat das Wort genommen und hat den Stellenwert, die Wahrheit immer weiter nach unten gedrückt und hat das eigene, das, was man selber glaubt hat, die Gefühle, die eigenen Ansichten immer höher geschätzt. Da hat sich diese Differenz ergeben, sehr ähnlich wie heute. Und es war auch Selbstverwirklichung. Wenn man sich die Gemeinde anschaut, sind viele Leute gegangen und haben gesagt, hey, ich habe die Wahrheit, ich habe es verstanden, folg mir nach. Und es war oft verbunden damit, dass sie gesagt haben, hey, du musst mir finanziell was geben, dann gebe ich dir die Wahrheit, dann gebe ich dir einen Teil davon, dann lasse ich dich teilhaben. Es war auch eine Selbstverwirklichung. Ich habe was Neues. Das ist viel cool. Das andere ist so alt. Wir brauchen was Neues. Und in diese Atmosphäre, in diesem Kontext, schreibt Johannes diesen Brief. Er schreibt an die Gemeinde, oder an eine Gemeinde, oder an die Gemeinde, an eine Anzahl von Hausgemeinden. Und wir sehen im Text, gerade gleich, wenn wir den ersten Vers euch lesen, es hat gewisse Ähnlichkeiten zum Johannesevangelium. Es geht gleich mal los, eigentlich mit dem Wort. Und das Interessante, das, was ich noch einmal war, diese Leute, die dort gelebt haben, ein Großteil davon, erstens einmal war Ephesus örtlich getrennt. Wie ich vorher gesagt habe, es waren mehr als 1800 Kilometer dazwischen, Fußweg. Das heißt örtlich getrennt und es war zeitlich getrennt. Die Leute, die Jesus selber gesehen haben und es erlebt haben, waren die meisten waren nicht mehr am Leben. Das heißt, sie war die nächste Generation. Sehr ähnlich zu heute. Wir sind örtlich getrennt. Es ist eine Distanz zu Jerusalem. Wir verstehen oft die Kultur nicht so, wenn man geschrieben ist. Wir verstehen das oft nicht so. Aber es ist eine zeitliche Trennung. Wir sind eine nächste Generation. Ein bisschen mehr vielleicht als damals. Aber wir haben Jesus auch nicht selber gesehen, wie er auf der Straße gegangen ist. Wir sehen irgendwelche Parallelen, finde ich, aus denen wir viel lernen können. Wenn Johannes zu der Gemeinde schreibt, ist es wie eigentlich, wenn er zu uns schreibt. Ist eine örtliche Trennung da, ist eine zeitliche Trennung da. Ähnlich wie bei uns. Genau, lasst uns in den Text starten. Also von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört, mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Johannes erinnert die Menschen, dass wir Jesus gesehen haben. Wir haben ihn angegriffen, wir haben es erlebt. Wir waren dort. Es ist nicht eine Fabel, dass wir irgendwo gelesen haben oder dass es einmal erschienen ist oder wir waren irgendwie betrunken und haben dann irgendeine fette Feier gefeiert und haben irgendwelche Sachen gesehen. Wir haben ihn angegriffen, wir waren dort. Mehrere Jahre waren wir dabei, wir haben erlebt, was er gemacht hat. Wir haben gesehen, wie er am Boot geschlafen hat, während die Wellen gegangen sind. Wir haben erlebt, wie er die Blinden sehend gemacht hat, wie er die Toten wieder auferstanden hat. Wir haben gesehen, wie er zu der Menge spricht, wie das Essen ausreicht, obwohl es noch so wenig ausschaut. Wir waren dort. Wir haben angegriffen. Warum sagt er das den Menschen? Sie haben es vergessen, sie haben es selber nicht erlebt. Und er erinnert sie dran, so wie er uns erinnern möchte, wenn wir das lesen. Jesus ist real. Er ist keine Fabel. Er ist nicht fiktiv. Er ist real. Das, was er gemacht hat, haben wir erlebt. Er redet im Plural. Wir sehen mehrere Menschen. Er sagt, wir haben das erlebt. Wir haben ihn angegriffen. Wir haben das gesehen. Er spricht von mehreren Zeugen, nicht nur von sich selber. Und diese Erinnerung gilt genauso für uns heute. Und ich finde, es hört sich ja teilweise an wie bei uns heute. Ich habe immer wieder Diskussionen mit alten Schulfreunden, die dann anfangen wollen, mit mir über Jesus zu diskutieren. Und sagen sie, ja, okay, wenn er wirklich gelebt hat, dann war er vielleicht ein guter Lehrer. Und es hört sich an, wie das, was ich da drinnen lese, wie diese Schwindler, die gegangen sind und die angefangen haben, ihre eigenen Wahrheiten zu verbreiten. Und jeder hat so sein eigenes Ding ein bisschen gehabt. Jesus ist das Wort des Lebens. Lesen wir. Dann geht es weiter. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben können. Jesus ist das Leben selbst und mehr noch, er ist das ewige Leben. Er gibt ewiges Leben. Und Johannes stellt dann diese Frage, warum sage ich euch das eigentlich? Warum schreibe ich euch das? Warum schreibe ich euch, dass Jesus das Leben ist? Und er sagt, weil wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Und ich finde das eine interessante Sache. Und der Nathan war gestern bei mir, ich weiß nicht ganz, wo er sitzt, ich schätze mal da hinten. Und wir haben über ein paar Stunden haben wir den Bibeltext durchgelesen und haben uns so gegenseitig dann die Sachen gesagt, was wir irgendwie da drin gefunden haben. Und haben dann diskutiert drüber. Und ich habe das so interessant gefunden, dass drinnen steht, dass wir wollen, er schreibt den Brief und er sagt, wir wollen, dass ihr mit uns verbunden seid. Und er sagt, nun mehr, wir wollen, dass wir zusammen erleben, was es heißt, mit dem Vater und Jesus verbunden zu sein, ihn zu erleben. Deswegen schreiben wir euch, weil wir wollen, dass wir gemeinsam, du und ich, gemeinsam den Vater und Jesus erleben, verbunden sind mit ihm. Im Endeffekt ist es Gemeinde zusammengefasst. Gemeinschaft zusammengefasst und wir zusammenkommen, dass wir gemeinsam Gott erleben können, verbunden sind mit ihm. Und zum Schluss, also im vierten Vers schreibt dann, wir schreiben, damit wir die Freude gemeinsam in ihrem ganzen Fülle erleben können. Halleluja. Yes. Wie cool ist das? Es ist dann eigentlich nur mehr ein Scheinwort drauf. Wir schreiben euch das, damit wir gemeinsam die Freude in voller Fülle erleben können. Wir wollen, dass ihr Teil davon seid. Wir wollen, dass ihr da reinkommt, dass ihr nicht dem anderen nachrennt oder aussteigt oder woanders hingeht. Wir wollen gemeinsam einfach erkennen, was es heißt, mit dem Vater und mit Jesus zu leben, verbunden zu sein. Wir wollen einfach die Freude einfach gemeinsam erleben, in ihrer vollen Fülle. So, das ist die Einleitung. Es geht eigentlich es geht eigentlich so um Jesus als Person. Er ist angreifbar, er war da, wir haben ihn erlebt und wir schreiben euch, weil wir wollen, dass wir das gemeinsam erleben. Dann geht es weiter im Vers 5. Lesen wir dann, die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Warum ist Jesus da? Warum war Jesus da? Was hat er da auf der Erde gemacht? Und was ist ihm eigentlich in seinem Dienst gegangen, in seinem Werk gegangen, das er gemacht hat, wie er da auf der Erde war? Und ich glaube, dass das Werk von Jesus darin besteht, dass er das Königreich vor uns ausgelebt hat. Wir haben das zum Teil schon in der Bergpredigtserie im Sommer ein bisschen durchgemacht. Aber ich glaube, dass Johannes uns da die Frage stellen möchte, für wen ist das Buch? Wie geht Jesus mit den Zerbrochenen um? Wie geht er mit den Trauernden um? Wie geht er mit den Witwen um? Wie geht er mit den Armen um? Wie fastet Jesus? Wie betet Jesus? Wie hat er Gemeinschaft mit dem Vater? Wie geht er mit Angriffen des Feindes um? Wir haben da das Buch vor uns und vor allem die letzten, vor allem die Evangelien, die über Jesus direkt sprechen, da auf Erden. Und wir sehen, dass eigentlich Jesus Kummer ist, um das Königreich vor uns auszuleben. Er ist das Licht. Und er hat uns als Vorbild das Ganze vorgelebt. Wie das Königreich ausschaut. Habt ihr schon mal so eine Person gesehen, die so ein Licht ist? Ich muss zum Beispiel an meinen Opa denken. Wenn der Opa... Ja, schau. Er macht einen laut und alle fangen zum Lachen. Der Opa hat immer ein Grinsen im Gesicht. Und wenn er lacht, lachen alle. Und er ist so hilfsbereit. Auch wenn er mit dem Kreuz schon lange nicht mehr so hilfsbereit sein sollte. Und er hilft immer mit und die schweren Sachen und dann lacht er und dann merkt er, er schafft es euch gar nicht mehr so gescheit. Aber er macht es trotzdem. Das ist auch so ein Licht. Aber die Luisa, wie ich zurückgekommen bin aus Amerika, hat sie mich genommen, haben einen Bussel links, rechts gegeben und haben gesagt, hey, ich habe für dich gebetet. Und ich habe gewusst, das war nicht ein Beten, wenn wir Jugendliche in der Jugendgruppe sagen, hey, ich bete für dich. Also, du betest überhaupt nicht. Nein, so ein Beten war das nicht. Ich habe genau gewusst, ich habe mich genommen und habe gesagt, hey, ich habe für dich gebetet. Und ich habe gewusst, da ist eine Kraft dahinter. Und ich habe gewusst, dass da im Geistlichen, was sie da hat, während sie für mich gebetet hat. Und ich weiß, dass sie nicht die Einzige ist, die da drinnen für Leute betet, die für die Gemeinde betet, die für die betet. Und ich weiß auch, dass ich nicht... dass wir das brauchen. Der geistliche Kampf fängt im Gebet an. Nicht, dass ich gehe oder wo bin, sondern es fängt im Gebet an. Und das sind richtige Power-Ladies-Erinnen, die richtig viel beten. Ganz persönlich. Das absolut nicht selbstverständlich ist. Und stellen wir uns das Licht vor, das Jesus ausgestreut haben muss, wenn man Nachfolger von Jesus schon so ein Licht ausstreut. Wenn wir diese Menschen anschauen und sagen, es ist eine Oberfläche von Jesus, es ist ein Teil davon, so ein winzig kleiner Teil, aber es ist so ein kleiner Teil. Jesus ist das Licht und er ist gekommen, um uns das Königreich vorzuleben. Er ist das Licht. Er ist vollkommen. Es gibt keinen Wechsel. Er verändert sich nicht. Er sagt, ich bin das Anfang und das Ende, das Alpha und Omega. Ich bin der Weg, der Wahrheit und das Leben. Er ist das Licht. Das ist das, was Johannes da schreibt, wenn er sagt, dass das seine Botschaft war. Im Alten Testament als Vorbereitung für Jesus. Die Evangelien als Zeugnis für dem, was er gemacht hat, da auf Erden. Er ist das Licht und er hat uns das Königreich vorgelebt. Er ist gekommen, hat die Kranken geheilt, er hat die Dämonen ausgetrieben. Die Toten sind wieder auferstanden. Er ist das Licht. Das ist eine Dimension. Und eine zweite Dimension, über die ich heute sprechen möchte, ist, dass er Kummer ist, um das Fehlen des Nicht-Vorhandenseins dieses Königreiches zu vergeben. Damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Was ist dann unsere Rolle als Nachfolger? Was bedeutet das für uns? Zuerst möchte ich noch sagen, dass dieser Brief eigentlich als poetische Predigt geschrieben ist. Und diese nächsten Verse, die ich nochmal lesen möchte, vielleicht halten wir das im Hinterkopf. Ich finde das so wunderschön, wenn wir diese Verse lesen. Ab Vers 6. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. In Finsternis zu leben, das heißt in Sünde. Unaufrichtig, unbußfertig zu leben. Stolz, unbekehrbar, unverbesserlich. In Vers 7, wenn wir im Licht leben, sind wir miteinander verbunden. Nathan und ich haben uns gestern haben so ewig lange über diesen Vers diskutiert. Wenn wir mit dem Licht leben, also über diesen Abschnitt, wenn wir mit dem Licht leben, dann sind wir verbunden. Das heißt, meine Schlussfolgerung oder unsere Schlussfolgerung war dann, dass ohne dem Licht können wir gar keine tiefe Gemeinschaft miteinander haben. Wenn wir nicht selber persönlich in diesem Licht wandeln, dann werden wir gar keine Gemeinschaft, eine tiefe Gemeinschaft zusammenbringen. Das wird gar nicht funktionieren. Es wird an der Oberfläche sein. Vielleicht gibt es einmal ein bisschen einen Tiefgang, aber es ist grundsätzlich nicht möglich. Wenn wir im Licht leben, dann werden wir verbunden sein. In tiefer Beziehung mit Jesus, mit dem Vater. Und aus dieser Beziehung heraus, aus dieser Gemeinschaft heraus, können wir dann untereinander Gemeinschaft haben. Die nächsten Verse 8 und 9, ich finde das so schön. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Du machst Fehler. Ja. Du sündigst. Ja. Ich finde den ersten Vers da so schön. Wir brauchen uns nicht vormachen, dass wir nie Fehler machen. Genau. Ich finde diesen Vers so tröstlich. Er steht ein bisschen harsch da, aber für mich ist das so was Schönes. Ich mache Fehler. Und Gott weiß es. Das ist der ganze Grund für dieses Buch, das er uns gegeben hat. Weg von Anfang an, 1. Mose 3, als der Mensch sich abwendet vom Vater. Und er arbeitet an dieser Story, an dieser Geschichte, um uns wieder zurückzubringen, um uns eine Möglichkeit zu geben, wieder in seine Gegenwart zu kommen. Angesicht zu Angesicht. Vers 9, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, vergibt er uns. Das bedeutet, dass wir bußfertig sind, sein sollen, im Licht leben, nicht mit dem Finger auf andere zeigen.
Da predige ich zu mir selber.
Ich bin so schnell darin. Mama kann euch ein Lied davon singen. Ich bin richtig gut im Diskutieren. Und ich habe immer recht. Aber wenn ich nicht recht habe, habe ich trotzdem recht. Neben den Finger auf andere zu sagen. Wenn ich merke, wenn ich meine Sünde bekenne und ich sage dann nicht, hey, es tut mir leid, was ich da gemacht habe. Dann nicht ein Aber draufsetzen. Neben den Finger Druck zu sagen. Ja, es tut mir leid, aber es ist nur, weil du es gemacht hast. Nein, ist nicht. Du hättest anders reagieren können. Und ich finde, er rundet dann diesen Schluss so schön ab, im zweiten Kapitel. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Und das Wort Fürsprecher, das griechische Wort, das da verwendet ist, oder worden ist, ist Parakleton. Und es ist dasselbe Wort, das Johannes in den Evangelien für den Heiligen Geist verwendet. Und es bedeutet wörtlich jemand, der einen Fall im Namen einer anderen Person vertritt oder ein enger, hilfreicher Berater. Das ist das Wort, das Johannes da verwendet als Fürsprecher beim Vater. Wir haben einen Helfer. Ganz einen persönlichen, nahestehenden Helfer. Er hat nicht dieses Buch geschrieben, hat uns hingehauen und gesagt, ja schaut, wie es damit zurechtkommt. Sondern hat uns einen Helfer gegeben. Einen Helfer, weil er möchte mit uns in Verbindung sein. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Er sehnt sich danach. So ein tiefes Verlangen. Und er schreibt diese Verse nicht als Verdammnis. Er schreibt sie als Ermutigung, als Challenge, als Herausforderung. Gott hat er jeden von euch geschaffen. Oder hat ein Potenzial in dich eingelegt. Und er möchte dieses volle Potenzial, das er in dich eingelegt hat, möchte er heraus. Er möchte, dass du zu diesem Potenzial kommst. Und wir werden immer Fehler machen. Aber die Frage ist, wie wir damit umgehen. So, wir wissen nicht, ob wir sie eingestehen oder wir sagen, ich mache keine Fehler. Ich glaube, die Frage ist, sind wir belehrbar? Lassen wir uns von Gott was sagen, wenn er an uns arbeiten möchte? Wenn er möchte zu einer Story kommen, einer persönlichen Story. Und das war das Zeichen fürs Lobpreisziehen. Wie ich 18, 19 war, in den letzten Jahren in HTL, war ich in einer, ja, ne, ziemlich ungesunden Beziehung. Und war ungesund. Lassen wir es bei dem. Ich habe von der Mama ein Buch gekriegt. Habe ich natürlich nicht angeschaut, weil die Mama hat es mir gegeben. Irgendwann einmal haben wir gedacht, so, irgendwie habe ich das Buch nicht in Ruhe lassen. Ich habe es da liegen gesehen. War von Daniel Kolender. So, Kassen, lebe, bevor es zu spät ist. Und ich habe mich dann durchgerungen im Sommer 2017, dass ich es lese. Genau, und Mama, wie so oft, hat natürlich recht gehabt, ich hätte viel früher lesen sollen, aber es hat genau passt, so wie es war. Ich habe nicht gewusst, wie das in dieser Beziehung rauskommen soll. Und ich hab da drinnen gesehen, wie, da ist gestanden, hey, Gott hat einen Plan für dich. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, sehe ich nicht. Ich habe nicht gewusst, wie aus der Beziehung rauskommen soll. Ich habe es gerade hingelegt und gesagt, hey, wenn du real bist und du wirklich was mit mir vorhast, dann hilf mir aus dieser Beziehung raus. Und die darauffolgenden zwei Tage hat sich mein Leben und auch das von meiner damaligen Freundin komplett um den Kopf gedreht. Und genau, wir haben es enden können. Es war möglich. Und ich bin dann zum Bundesheer gekommen in dem Herbst. Und ich habe ein bisschen Angst gehabt davor, weil ich mir gedacht habe, okay, viele fangen zum Rauchen an, fangen zum Saufen an, zum Bundesheer kommen. Und ich bin vor allem wieder an die Grenze gekommen und das ist richtig fad. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn ich da jetzt Stunden an der Grenze stehe oder irgendwo am Beobachtungsposten habe, da alle rauchen rund um mich. Und ich habe die beste Zeit mit den Herren gehabt. Die absolut beste Zeit. Ich war 9 Monate im Bundesheer und es war ein Traum. Ich bin an der Grenze gestanden mit Kopfhörer, ich habe Lobpreismusik gehört, wir sind irgendwo im Nirgendwo gewesen. Ich habe gar nicht gewusst, was der Grenzübergang ist. Und im Schneesturm Kopfhörer drin und ich habe Lobpreis gemacht, ich habe gebetet, ich habe gewusst, da kommt sowieso kein Flüchtling rum. Ich sehe genau so weit, da brauche ich gar nichts machen. Ich habe gebetet und Gott ist mir so begegnet da an der Grenze. Ich habe so viele Nachtschichten gehabt, Gott ist mir so begegnet. Ich habe so Licht erkennen, wir waren immer zu zweit. Wir haben beide nicht geraucht, wir haben immer Liegestütze gemacht, das war noch eine Zeit. Wir haben Liegestütze gemacht, ich habe einfach Gott erzählt, wir haben Predigten angehört. Und ich habe keine Ahnung gehabt, ich war so ein Nockerpatzel. Und Gott hat so viel zu mir geredet. In einem Umfeld, wo ich mir gedacht habe, das wird nie passieren. Und er hat mich eingeladen, dass ich zu YWAM gehe, dass ich eine Jüngerschaftsschule mache. Ich kann mich erinnern, Simi und ich haben sich dann getroffen in Wien, ich in meiner Uniform, mit einem Blockstift in der Hand und habe Fragen gestellt, weil sie genau auf der Base war, wo ich gerne hin wollte. Jetzt sagt sie, es war einfach nur lustig, was ich damals gemacht habe. Ich bin dann angemeldet, bin nach Amerika geflogen und ich war so richtig ein spirituellem High. Gott hat mir in Bundesheerzeit und im Zug nach Wien hat er mir Visionen gegeben. Ich bin im Zug gesessen, mein Umfeld hat sich verändert und ich bin durch Slums gegangen. Ich habe Kinder in meiner Hand gehabt. Ein halbes Jahr später, dreiviertel Jahr später, habe ich diese Kinder in der Hand gehabt. Ich habe das gerochen, was ich dann dreiviertel Jahr später gerochen habe. Ich habe das gesehen, was ich dreiviertel Jahr später gesehen habe. Ich habe gesehen, Gott hat einen Plan. Ich bin zurückgekommen, jemand hat mich gepackt und gesagt, ich habe für dich gebetet. Ich habe gesagt, ich merke, ich gehe nicht allein. Da ist eine Gemeinde, eine Gemeinschaft hinter mir. Da ist ein Team. Darf ich doch ein Türchen bitte? Ah, danke. Falsche Seiten geschaut. Ich bin dann zurückgegangen nach Amerika für ein weiteres halbes Jahr und habe so eine weiterführende Schule gemacht. Und es war ziemlich eher theoretisch. Es ist um Apologetik gegangen, um den Glauben zu verteidigen. Und ich bin ein bisschen runtergekommen von meinem spirituellen High. Eher ein bisschen ein spirituelles Loch. Ich habe Gott nicht mehr so erlebt, wie ich es vorher erlebt habe. Und ich habe den Glauben richtig geil verteidigen können. Richtig cool. Ich bin zurückgekommen mit dem ganzen Wissen, das ich gelernt habe, das ich lesen habe dürfen, dass mir Leute was vortragen haben und jetzt aufgesagt wie ein Schwamm. Und ich bin zurückgekommen und ich glaube, ich weiß alles. Und der Peter und ich haben dann auch ein Gespräch gehabt. Wir haben zwei Gespräche gehabt in dem ersten Jahr, wo ich zurück war. Also wo ich ein Meeting gescheduled habe bei ihm. Und vor allem das Zweite, das war gut. Ich habe beim Ersten schon gesagt, ich bin nicht belehrbar. Und mein Stolz ist in die Hecke gefahren und ich habe meine Mauern aufgefahren und ich mich verteidigt und gesagt, was bist du eigentlich? Mein Kopf macht, was denkst du? Ich war gerade ein Jahr in Bibelschule, ich weiß alles. Mein Stolz war so hoch. Beim zweiten Treffen, das habe ich dann ein bisschen sickern lassen, beim zweiten Treffen bin ich im Auto gesessen, bin hergefahren, wir sind im Büro gesessen und ich habe im Auto gesagt, hey, ich sage ihm das alles, was ich mir denke, alles, die Differenzen, die Sachen, die mir nicht passen, was meiner Gemeinde nicht passt und was meinem nicht passt und an der Kommunikation nicht passt. Aber wenn er nicht so reagiert, wie ich das will, dann sterbe ich, okay, dann kam ich die Gemeinde einmal. Und ich habe es ihm genauso gesagt und es war, wenn man ihm angeschrien, ich weiß nicht, ob du zu, weiß ich nicht, will ich es da nicht behaupten. Ich sage ja dafür. Nein, es war richtig laut. Wir haben uns angefeuert, volle Hütten. Also ich. Und dann war auf einmal Stille. Wir sind beide da gesessen, es war Stille. Und alles in mir gesagt, Manni, du hast es geschafft. Du hast es ihm gegeben. Jetzt steh auf und geh. Und ich bin da gesessen und ich habe es nicht zusammengebracht. Ich habe nicht aufstehen können. Und es war richtig awkward, stille Zeit. Keiner hat was gesagt. Und der Heilige Geist ist runtergekommen. Und wir haben beide zum Reden angefangen, oder vielleicht nur ich, und ich habe dich so gesehen, dass du auch Tränen angehabt hast. Aber ich habe geredet wie ein Wasserfall. Ich habe nicht mehr gescheit reden können. Ich weiß gar nicht, ob du verstanden hast, was ich gesagt habe. Aber es war so ein Heiliger Geist-Moment. Alles in mir, der ganze Stolz, zerbröckelt. Bin mir noch Sachen gesagt, die ich ihm sagen wollte oder auch gesagt habe. Ich habe mir auch gesagt, es tut mir leid. Wir haben uns umarmt, gerät. Ich hoffe, du hast dann dein Hemd gewaschen. Ich war so besserwisserisch, so stolz nach der Bibelschule. Und ich bin zurückgekommen, wenn so viele Sachen nicht mehr gepasst haben, so viele Sachen, die ich erlebt habe, die wollte, dass da auch passieren. Und ich habe nicht gewusst, wie ich das rüberbringe. Ich habe nicht gewusst, wie ich damit umgehe. Der Schutz hat sich so aufgebaut, so gut Glauben verteilen können. Ich bin so am Ziel vorbeigeschossen. Ich habe gemerkt, dass er recht gehabt hat. Ich wollte es nicht hören, aber ich habe gemerkt, dass er recht gehabt hat. Ich war unbelehrbar. Und ich sage, dass der Peter keine Baustellen hat. Der Peter, wie man gerade vorher gesehen hat, macht genauso Fehler. Die ganze erste Reihe macht Fehler. Und die zweite und die dritte bis nach hinten. Aber ich habe gemerkt, ich muss bei mir anfangen. Und ich habe gemerkt, der Heilige Geist möchte bei mir anfangen. Er hat meine Sachen aufgezeigt. Und das war, wie ich zurückgekommen bin, stolz. Richtig viel stolz. Und ich habe dann gemerkt, dass es auch meine Gemeinde ist. Und man nie Sachen verändert sehen möchte. Das Ganze, was man so gestört hat, habe ich gemerkt, hey, ich kann es selber ausmachen. Und dieses Gespräch war so intensiv, aber in den letzten 4 Jahren war dieses Gespräch das Beste, was mir passiert ist. Es hat das Fundament gelegt für die restlichen Jahre. Es hat das Fundament gelegt, dass wir miteinander arbeiten haben können. Es hat die Mauern nach unten. Wir haben immer noch Differenzen. Das ganze Leiterschaftsteam hat Differenzen. Aber ich bin reingekommen in das Meeting, in das erste, wo sie mir die Chance gegeben haben, wo sie gesagt haben, hey, komm und mach einen Unterschied. Wenn du schon so gescheit bist, dann mach es selber. Ja. Und ich bin da drinnen gesessen und wir haben Halbjahresklausur gehabt und ich habe mich da einbringen dürfen, Sachen sagen dürfen und das haben mir die Leute zugesagt. Aber es war niemals ein Stolz aus, sondern es war ein Respekt. Und ich habe nicht alles durchgesetzt, was ich durchgesetzt wollte. Aber ich habe so viel gelernt in dem einen Meeting und ich habe gemerkt, dass es ein Miteinander ist. Wenn ich mir die Jugendlichen anschaue und sehe, wie ihr gewachsen seid, nicht sitzen geblieben, ich hätte das wahrscheinlich nicht mit euch erleben dürfen. Ihr hättet euch trotzdem weiterentwickelt. Ihr wärt trotzdem erwachsen worden oder am Weg dorthin. Aber ich war nicht Teil davon gewesen. Und Gott hat mich eingeladen und hat gesagt, hey, ich will dich da gebrauchen. Lass dich gebrauchen. Ich will da was an dir verändern. Lass dich da was verändern an dir. Und jetzt schaue ich mir euch an. Eine der Wochen, bevor wir fliegen, ich erkenne dich gar nicht wieder. So viel hat sich verändert. Die Gemeinschaft, wir schaffen das nicht aus uns allein. Nur, wenn wir im Licht leben, wenn wir in Jesus leben. Vater, ich möchte euch einen Unterschied machen möchtest oder Potenzial eingelegt hast, das
möchtest, aber vollkommen ausschöpfen möchtest. Du gibst dir nicht zufrieden mit dem, in der Situation, wo wir Gott sind. Du hast so viel mehr für uns, für jeden Einzelnen da drinnen. Danke, Herr, dass du nicht aufgeben hast an mir, dass du weiter gedruckt hast und dass du in Zukunft nicht aufhören wirst, um mir zu arbeiten, an jeden Einzelnen da. Aber Herr, wir brauchen dich. Wir können dein Königreich nicht bauen und ausleben ohne dich.